Click and Rush, Episode Nummer 13. Ich bin @Uli Hebel.
Ich bin @Joachim Hebel.
Episode Nummer 13, also wir sind mittendrin im Dezember. Das heißt, für uns geht es jetzt langsam auch richtig, richtig rein in diese Saison, die jetzt nochmal anzieht, wie wir das gewohnt sind, logischerweise auf der Insel. Und aber auch natürlich einfach ganz normal fortgeführt würde. Da gab es auch wieder einige Resultate am Wochenende. Einige davon müssen wir uns anschauen, andere lohnen eher nicht, dass wir darüber sprechen. Und dann ist ja da noch eine Auslosung gewesen am heutigen Aufnahmemontag, den 14. Dezember 2020. Und das ist ein ganz besonderer. Und das ist die traurige Nachricht vorneweg, die ihr logischerweise schon gelesen habt. Es geht jetzt auch nicht so sehr um die Nachricht, sondern es geht für uns darum, noch mal ein paar Worte zu verlieren über Gérard Houllier. Im Alter von 73 Jahren verstorben, ehemaliger Manager Liverpools, 6 Jahre dort gewesen und auch nochmal bei Aston Villa als Trainer gewesen. Und jetzt im Moment bis tatsächlich zuletzt bei Red Bull einen Posten in der Verantwortung gehabt, einen Funktionär, der jetzt verstorben ist. Und logischerweise ist das in England ein großes Thema, wo er dann eben doch ja vieles bewirkt hat, wie auch natürlich logischerweise in seiner Heimat in Frankreich.
Ja, natürlich sehr bedrückend, ehrlich gesagt, bin glaube ich, zeigt uns dann allen wieder, was, also wie weit wir vorangeschritten sind in der Zeit, denn ich weiß noch, als der kommende Trainer galt, als der Trainer, der wirklich momentan State of the Art war zu diesem Zeitpunkt bei Liverpool und auch große Erfolge gefeiert. Ich habe auch wirklich alle Nachrufe gelesen, eigentlich durchweg positiv, da war niemand dabei, der irgendwie, sondern sehr, sehr feiner Mensch, sehr, sehr absoluter Fußballfachmann. Ja, und ich glaube, da hat die Welt einen großen verloren, absolut.
Ja, war damals, als er gekommen ist zu Liverpool 98, da habe ich mir nicht so viel später das erste Liverpool-Trikot gekauft. Damals, weil er ein Team aufgebaut hat mit Danny Murphy und Jamie Carragher und so weiter, die auch Steven Gerrard, die er ja gebracht hat sozusagen, die mich dann ein erstes Mal fasziniert haben, ohne dass sie jetzt wirklich so richtig faszinierend gespielt haben. Aber wie du es eben sagst, es ist einer gewesen, der schon sehr früh eine ziemlich klare Vorstellung vom Fußball hatte. Und das ist er dann auch recht erfolgreich gewesen. 2001 war sein erfolgreichstes Jahr. Da hat er unter anderem den UEFA-Pokal geholt, den FA Cup geholt, also ein Triple sozusagen, wie man in England ja sagt, hingebracht. Und danach, das war dann die traurige Nachricht, hat er sich ja dann schon rausnehmen lassen, weil er Probleme hat mit dem Herzen. Und dann ist ja seine Karriere aber etwas später dann nochmal weitergegangen, aber weniger dann an der Seitenlinie. Bei Villa war dann 2010, 2011 nochmal Trainer. Da war aber Aston Villa schon ziemlich angeknackst, so als Verein generell. Da wirkt er dann fast auch schon etwas überholt, aber wie du sagst, auch durchweg positive Äußerungen. Ich habe den immer auch sehr als Gentleman in Erinnerung bei all seinen Aussagen, die er so getroffen hat, wenn er über Fußball gesprochen hat, generell auch über seine alten Vereine gesprochen hat. Richtiger Denker, absoluter Fachmann, keine Frage. Und Danny Murphy hat das auch nochmal in seinem Zitat ganz nett gesagt, jemand, der sich wirklich aus seinem eigenen Antrieb heraus, aus seinem eigenen Muss, aus seiner Persönlichkeit heraus um alles gekümmert hat. Also jemand, der dem nichts egal war sozusagen, der wirklich sich um seine Spieler bis ganz zum Schluss gekümmert hat und der Boss war sozusagen, wie sie ihn auch immer ganz andächtig genannt haben. Und ich glaube schon, das kann man sagen, einfach eine tolle Karriere als Fußballfunktionär hingelegt in den 73 Jahren, die auf der Welt war.
Aber darf ich nachhaken? Bist du Liverpool-Fanboy? Ich glaube, die Frage müssen wir stellen, wenn du schon Liverpool-Trikot hast. Bist du einer dieser Millennials, die sie jetzt glauben, sie sind kultig, weil sie ein Liverpool-Trikot besitzen?
Ja, schon. Aber eigentlich insgesamt schon.
Alles klar, da weiß ich Bescheid. Uli ist also Fanboy, ich verstehe.
Jürgen Klopp ist der coolste. Ja.
Das gibt Shitstorm.
Ja, aber ich falle ja auch gerne mal per Meinung um, deswegen, also aber nochmal, also man sagt ja dann an der Stelle immer RIP und das gilt natürlich tatsächlich für Gérard Houllier, toller Trainer, toller Funktionär gewesen und ein ganz besonderer Typ, der ja auch damals eben zu diesem Zeitpunkt einer von zwei Franzosen war, der die Liga wirklich maßgebend geprägt hat und den man glaube ich bis heute in Liverpool auch nicht vergisst.
Und ich lese gerade, französischer Fußballmeister mit Paris Saint-Germain. Und das noch bevor Paris Saint-Germain Geld hatte. Also allein das ist schon mal was ja, wert.
Also wirklich ein erstaunlicher Trainer und RIP Gérard Houllier. Schwierig dann den Spagat immer hinzubekommen und der mag jetzt vielleicht an dem Punkt auch gar nicht sauber sein, aber wir müssen natürlich nochmal die Aktualitäten, die es auch logischerweise in England genauso wie bei uns in Deutschland jetzt gibt, noch einmal kurz abhaken. Wir haben ja schon vor 2 Wochen das erste Mal, glaube ich, wieder gesprochen, dass die Engländer eine Art Ampelsystem eingeführt haben und dieses Ampelsystem orientiert sich logischerweise an Neuinfektionen und lässt dann zu, Zuschauer ja oder nein, oder vor allen Dingen bestimmt es, in welchem Ausmaß welche Kapazität prozentual ausgelastet sein darf. Und in der Hauptstadt London, wer hätte es gedacht, ist die Inzidenz oder der Inzidenzwert schon wieder so, dass demnächst keine Zuschauer mehr da sind.
Ja, es waren ja bis zu 2000 erlaubt in der Spitze. London war so mit der Ort, an dem am meisten dann zugelassen worden ist. Im Norden oben gar eigentlich kaum was oder kaum ein Ort, was allein schon mal irgendwie natürlich dann wieder die Diskussion aufwarf, ob das dann nicht unfair sei, weil mit Fans ist ja immer mit Vorteil verbunden, bla bla bla. Im Grunde genommen muss ich ehrlich sagen, ich fand es von Anfang an Quatsch, weil wir sehen ja hier in Deutschland, vielleicht haben wir da auch einen anderen Blick, wir haben ja eigentlich so die ganzen Entwicklungen in England immer so einen Monat voraus, weil die Engländer ein bisschen später reagiert haben als die Deutschen in der ersten Welle, sind immer so ein bisschen voraus eben und dementsprechend war abzusehen, es wird eher wieder schlimmer als besser und da dann zu sagen, zu öffnen, hatte ich schon irgendwie das Gefühl, entweder die haben es so gut gemacht, dass sie öffnen können, alles was ich gelesen habe, war genau das Gegenteil, Boris Johnson hat sich einfach komplett verrechnet und jetzt muss er das einfach zurücknehmen, so einfach glaube ich, kann man sagen. Es ist kompletter Quatsch gewesen, dort die Fans reinzulassen, weil man die, ob man dann über Infektionsherde, ob es die überhaupt gibt, ob es da Infektionen gab oder nicht, alles das ist dann dahingestellt. Aber überall auf der Welt wird jetzt wieder schlimmer. England, es gibt besser geführte Länder als England, muss man auch fairerweise sagen. Dann war es eigentlich fast fast normal, dass sie zurückrudern müssen. Das habe ich irgendwie so erwartet, ehrlich gesagt. Lustig ist halt, ist eigentlich nicht, aber bezeichnend ist es halt, dass es jetzt gerade mal eine Woche stattfand. Also 14 Tage, es gab irgendwie die ersten Spiele, Arsenal war jetzt einmal zum Beispiel, habe ich gesehen, es war quasi mein einziges Spiel, ich kommentiere Fußballspiele ohne Ende momentan, aber das ist das einzige Spiel, das ich kommentiert habe mit Fanbeteiligung, weil die meisten Orte nicht freigegeben worden sind und die freigegeben worden sind, hatten eine Woche was davon, dann war es das wieder. Also ich mag es nicht verstehen.
Sie haben eine Woche was davon und dann 14 Tage danach, weil es einfach, es fühlte sich seltsam an. Ehrlich gesagt, beim Wochenende in den Boxkampf aus England auch übertragen, aus London. Selbes Spiel in einer Halle, in der geschlossenen Halle, 1000 Menschen und wirklich auch eng beieinander, weil es irgendwie offenbar auch nicht, wie soll man sagen, vom Hygienekonzept her sicherheitshalber umgesetzt war. Also, irgendwie, das fühlte sich alles einfach komisch an und jetzt ist es halt auch nachgewiesenermaßen komisch. Ich glaube, es ist gerade einfach, insbesondere jetzt bei diesen kalten Temperaturen und so, das ist einfach nicht der Zeitpunkt. Und dann ist es auch eigentlich nur folgerichtig und es wird auch, glaube ich, eine Frage der Zeit sein, bis dann wieder alles zu ist. War mal wieder nett, es war mal wieder nett, sich daran zu erinnern, wie es klingt, wenn Zuschauer da sind und Sweet Caroline oder welches Lied auch immer aus 1000 Kehlen ist irgendwie besser als aus null, logischerweise, oder gar nicht, oder vom Band. Aber trotzdem hat sich's dann einfach schon komisch angefühlt und es war dann auch schwierig für mich, das gut zu finden irgendwie, weil es passt nicht gerade, Punkt aus. Und jedenfalls lass uns das Thema vielleicht auch noch mit dranhängen. Wir haben ja gleich noch einen Corona-Fall, den wir zu besprechen haben. Aber mal grundsätzlich, muss sich jemand Sorgen machen, dass die Premier League nicht weiterspielt?
Die Diskussion gibt es ja überall. Also erstmal war es in Deutschland war es zumindest so, dass ja die Liga entschieden hat, dass nicht weitergespielt wird und nicht von der Regierung angegeben worden ist, es darf nicht mehr gespielt werden. Ich glaube, in England war es genauso. Also die Liga hat irgendwann mal entschieden zu sagen, wir spielen jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass die Liga es so lange wie möglich rauszögern möchte, weil wir haben jetzt mittlerweile mitbekommen, was das denn alles nach sich zieht. Es ist eine Europameisterschaft, es sind Olympische Spiele, du hast dann eine Weltmeisterschaft im Folgejahr, das heißt, du kannst es auch nicht mehr wirklich schieben. Ich glaube nicht, dass die, dass dort wirklich irgendwie noch irgendetwas gefunden wird, was einem sagen lässt, wir blocken jetzt die Saison, das war's, ciao, wir beschließen. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Da müsste schon wirklich eine Menge passieren. Und da sind wir dann eben auch schon beim nächsten Thema wahrscheinlich dann gleich. Newcastle United, es wurde ja schon ein Spiel abgesagt wegen Corona-Fällen. Das waren eine zweistellige Anzahl an Spielern und an Offiziellen insgesamt. Und danach, die nächste Woche, musste wieder gespielt werden. Das sieht man schon, wenn es irgendwie geht. Das ist ja wirklich der absolute Obernotfall, dass so viele Spieler, so viele Leute ausfallen und trotzdem am nächsten Wochenende wieder gespielt werden muss, soll, ich sag bewusst nicht darf. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass die Liga irgendwie, also wenn sie nicht von oben müssen, sagen wir es mal so, die werden es durchziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Und von oben wird nichts kommen, weil, also das ist, glaube ich, der einzige, jetzt auch, also grundsätzlich fühlt sich schon vieles so ähnlich an wie damals im März und April, als wir uns ja auch mit Podcasts über Wasser gehalten haben und irgendwie gar nicht recht wussten, was ist und jede Woche wieder erklärt haben und erzählt haben, was wir denken, was am Ende eh einfach völlig in die Glaskugel hinein war. Aber der Unterschied ist, dass ich glaube, dass Profisport jetzt nicht mehr abgesagt wird, weil es letztlich auch ein Sektor ist der Wirtschaft und der in England insbesondere hat, glaube ich, niemand Interesse, weil jetzt gerade wieder das ist ja eigentlich das Brutale. Gerade sind wir jetzt wieder so wenigstens auf halber Strecke im normalen Rahmenterminkalender. Es wird sich natürlich noch ziehen bis in den Sommer rein, weil dann die EM ja auch kommt, aber grundsätzlich sind die meisten Sachen jetzt so, FA Cup und so weiter, dass es jetzt einfach weitergeht, so wie gehabt.
Ja, zumal, das muss man schon sagen, fairerweise, wir kommen ja gleich noch zu dem Thema, aber richtige Epidemien in einer Mannschaft gab es ja nicht. Also es war, ich habe jetzt wirklich, glaube ich, zwei Teams in Erinnerung. Das war einmal Dynamo Dresden, wo es irgendwie was Größeres gab. Das waren aber, glaube ich, 4 bis 5 Fälle. Habe ich extra noch gestern oder vorgestern vor meinem Spiel mit einem Kollegen aus Dresden telefoniert. Und es gab jetzt eben diesen Vorfall in Newcastle. Dürfte mich gerne verbessern, wenn es da noch irgendwas gab. Aber das ist, glaube ich, so der... Ansonsten, Liverpool gab es mal 2, 3 Fälle parallel oder so, also zeitversetzt, leicht zeitversetzt. Aber es gab keine größeren Ausbrüche. Und insofern ist das ja noch einigermaßen zu handeln, weil ich glaube, wahrscheinlich durch diese Abschottung, durch diese Bubble, durch diese ständigen Tests, die dort jetzt abgehalten werden, ist es wahrscheinlich so, dass im Endeffekt proportional oder im Vergleich zu der großen Gesellschaft wahrscheinlich sogar proportional weniger Fälle auftreten als zum Beispiel eben, ja, ganz normal irgendwo im öffentlichen Sektor, ganz normal. Und dementsprechend glaube ich, dass das auch dann wirklich offen bleiben kann, beziehungsweise wird.
Genau das, da sind so viele Sicherheitsverkehrungen getroffen, das ist wahrscheinlich sogar hygienisch, also überall anders. Bleibt natürlich der rein moralische Aspekt, den wir ja auch damals schon immer genommen hatten. Das ist natürlich schon komisch, wenn jedes Geschäft Mittelstand zumachen muss und Fußball weiterspielt. Ich glaube, da wird es dann auch immer zu schnell polemisch und das habe ich auch dann jetzt wieder in den Diskussionen mitbekommen, in den sozialen Netzwerken. Man sollte eh nicht in Diskussionen gucken, in sozialen Netzwerken.
Macht doch Spaß.
Außer für gewisse Formate im Podcast. Ansonsten, glaube ich, solltet ihr Besseres mit eurer Zeit anfangen. Das soweit und jetzt kommen wir auf das, was wir jetzt schon zweimal haben wir aber auch clever
super
gemacht.
Geteased. Super.
Diesen Punkt haben wir selber nicht geglaubt. Und jetzt machen wir gleich dann noch auch eine Slideshow mit den Frauen derer, die es nicht geglaubt haben, was weiß ich. Irgend so ein Käse.
Nummer 3 würde dich überraschen.
Ja.
Und dann kommt irgendjemand, der den du eh geahnt hast.
Wie es weitergeht, siehst du hier. Und dann gibt es halt auch immer einen, der in den Kommentaren schon drunter schreibt, was wirklich so geil eigentlich. Aber gut, ernsthaft wieder, du hast ja dich entsprechend vorbereitet auf das Spiel Newcastle und hättest es dir unterm Strich dann sparen können, weil, ich weiß eigentlich auch nicht so genau, falscher Alarm oder was auch immer das dann am Ende war.
Also zunächst, ich dachte, Newcastle gegen West Brom war es. Ich hätte wirklich gedacht, dass es im Endeffekt ein Spiel wird, für das ich mich gar nicht wirklich großartig vorbereiten muss, weil das ist ja so ein Mittelspiel, schaut eh keiner so gefühlt. Ja? Ich dachte irgendwie so, das wird ein lockeres Spielchen, passt schon. Und dann im Endeffekt kam halt schon die ersten Meldungen natürlich, dass bei Newcastle bis zu 15 Fälle, das heißt auf jeden Fall zweistellig, auf jeden Fall 10-mal Minimum, Fälle an Corona-Positiven ja stattfanden. Ihr habt das ja mitbekommen, ich wurde ein Spiel abgesagt, ich glaube gegen Aston Villa die Woche davor. dann ist natürlich die große Frage, wen lässt dann Steve Bruce spielen? Sie konnten nicht wirklich trainieren und so weiter und so fort. Und insofern bereitest du dich auf das Wildeste vor. Es hieß dann schon irgendwie, ich habe mit einem Kollegen aus Newcastle dann telefoniert, der dann meinte, das sind locker irgendwie 8 Spieler aus der U23 mit dabei und mal schauen. Und die Frage ist ja, haben die überhaupt die Qualität? Und dann, ich kann die aber hier mal durchschicken, der und der könnte es sein und der könnte es sein. Und auf den sind wir gespannt. Und im Endeffekt waren es dann 3 Veränderungen im Vergleich zum Spiel von vor 2 Wochen. Was auch schon wild ist, dass eigentlich nur ein 2 waren. Also es war natürlich dann nicht so wild wie gedacht, aber im Endeffekt, also Fabian Scherm war nicht im Kader, es war Lascelles nicht im Kader, es war Federico Fernandez nicht im Kader. Dazu Mark Gillespie, der zweite Torhüter. Saint-Maximin war auch nicht im Kader. Also, ob das dann damit zusammenhängt, weiß kein Mensch. Das ist ja dann auch immer so, dass auch Matty Longstaff, glaube ich, das ist dann eben die große Frage, ob es dann im Zusammenhang stand. Denn Steve Bruce meinte gleich auf der Pressekonferenz, er wird keine Namen nennen, um dort eben Leute nicht zu outen. Und derjenige, der nicht im Kader ist, kann verletzt sein, kann aber natürlich auch sein, dass er positiv war. Und im Endeffekt war es dann wirklich halb so wild. Und die Mannschaft war fast wieder zu erkennen, ehrlich gesagt.
Schon krass, aber wie man das auch wabern lässt, ohne das vorwegzunehmen. Vermutlich halt auch, das ist ja dann schon ein sportlich-taktischer Aspekt vom Trainer, dass er vielleicht auch den Gegner in dem Wissen lässt, möglicherweise tritt er in der A-Jugend auf, und um dann einen kleinen Überraschungseffekt zu generieren, weil ich meine, bei allem, was wir gelesen oder gehört haben, war ja nirgends auch nur die Möglichkeit offen, dass es ein normaler Newcastle-Kader sein würde. Und ja, auch so eine Sache. Also ich meine, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das so gut finden soll, dass man sowas dann für sich so nutzt. Also das ist auch schon, dass man so tut, als wären vielleicht Spieler eventuell irgendwie krank. Das bagatellisiert es auf eine Weise.
Kann sein. Es kann natürlich auch sein, dass es wirklich nicht wusste, ob die Spieler freigegeben werden. Das muss man auch mal sagen.
Ja, klar.
Es kann sein, dass die Spieler nicht freigegeben worden wären, oder es hieß, die werden nicht freigegeben. Und eine Sache muss man schon sagen, und da sind wir eben, bekommen wir die Brücke geschlagen zu dem Thema von vorhin. Was ich schon bedenklich finde, ist, vor der Saison, nach dem Restart, gab es 2-mal pro Woche Tests von der Liga angeordnet. Jetzt gibt es nur noch 1 pro Woche von der Liga angeordnet. Steve Bruce ist vor der Saison nochmal zur FA hin oder zur Premier League hingegangen und hat gesagt, so geht das nicht. Ihr könnt nicht nur einen Test, das ist zu wenig. So, es wurde nicht darauf reagiert. Jetzt kann man sagen, aha, die Premier League ist schuld. Auf der anderen Seite, die Vereine sind ja nicht, können ja nicht rausgenommen werden. Die können ja rein theoretisch selber testen, so oft sie lustig sind. Klar, aufs eigene Budget, aber theoretisch ist das ja machbar. So, jetzt ist es, das ist natürlich, jetzt sind wir genau an diesem Punkt wieder, der einfach verrückt ist, finde ich. Diese Mannschaft hat sich quasi 14 Tage lang nicht gesehen. Denn nach diesem Aston Villa-Spiel sind sie sofort in Quarantäne alle, mussten zu Hause bleiben. Und wurden erst am Mittwoch wieder freigegeben fürs Training im Trainingszentrum. Denn, Lukas hat dann auch gleich gesagt, gut interveniert, finde ich, wir schließen das Trainingszentrum, um eben dort Gefahrenherde auszubremsen. Und genau so war es dann auch. Aber die Mannschaft hat sich natürlich so 14 Tage lang quasi, ich glaube, waren 12 insgesamt dann, nicht wirklich gesehen. Konnten dann am Mittwoch nur so in 4er-Gruppen trainieren, weil sie auch da noch nicht sicher waren, wie läuft's. Und erst am Donnerstag eine richtige Trainingseinheit machen. Und dann geht's ja eh schon los in Richtung Spielvorbereitung. Also das ist schon Wahnsinn. Es gab natürlich die Frage von Journalisten, ist das nicht schlecht, wenn man mal eine Pause hat zwischendrin? Das war, fand ich, eine gewagte These, weil ich glaube, dass die Spieler ganz gern gespielt hätten, und natürlich auch nicht sicher ist, was machen die Spieler zu Hause. Aber auf jeden Fall, Fakt ist es schon, das hat man schon gemerkt, also die Spieler waren heiß. Also die waren, Steve Bruce meinte, es war wie kleine Kinder im Süßigkeitenladen. Als dann der Ball wieder rollen durfte, waren die richtig heiß. Und ich glaube, das hat vielleicht sogar schon mal in dem Sinn ein wenig, ich sage es einfach mal, geholfen. Aber es war so ein kleiner Motivationsboost noch, Gott sei Dank dürfen wir wieder spielen. Aber insgesamt ist es natürlich schon fragwürdig. Du hast da 14, 15 Fälle vielleicht. Du testest nur einmal in der Woche, hättest du 2-mal getestet, dann hättest du vielleicht schon mal 3 oder sowas ausschließen können, die in der Folge erst sich angesteckt hätten, dann wäre schon mal die Hälfte Mannschaft nur, also, und so weiter und so fort. Also es ist ja endlos und dann müssen die da spielen. Also ich mag es nicht verstehen, ehrlich gesagt, aber es ist insgesamt sehr, sehr wild und Newcastle hätte selber testen können, klar. Trotzdem, also ja, ich finde es irgendwie von der Liga auch ein bisschen fahrlässig und zeigt ja auch wieder, wo wir hingehen. Fans dürfen wieder rein, Tests werden minimiert. also ehrlich gesagt, dann braucht sich die Liga nicht wundern, wenn es im Endeffekt dann doch wieder anders kommt und im Endeffekt dann rauskommt, oh, das sind ein paar Mannschaften jetzt angesteckt, Spielbetrieb wird eingestellt.
Das ist auch das Problem. Ich mag jetzt nicht, dass da Larifari einkehrt. Und ich glaube, das ist überhaupt gar nicht der Zeitpunkt, jetzt auch nach außen das Gefühl zu vermitteln, der Fußball bekommt jetzt in der Sonderrolle nochmal eine Sonderrolle. Ja. Das finde ich nicht, wie du es eben sagst, da muss der Verein sich eventuell selber drum kümmern, wobei das eigentlich auch schon das falsche Zeichen ist. Sondern wenn du schon diese Sonderstellung bekommst, dann nimm sie bitte auch entsprechend ernst, so wie es die ganze Zeit über war. Das ist einfach eine weitere Episode aus, das ist eh schon alles wahnsinnig verquer und wir haben so über so vieles geredet. David Moyes damals kurz vom Spiel im IFL Cup und so weiter und so weiter. So viel unglaublich krude Dinge, die, und das muss man dann schon auch mal ehrlich sagen, und das ist in Deutschland wie in England gleich, die nirgends anders durchgewinkt werden, außer beim Fußball. Und das macht's mir manchmal madig, weil ich will das ja gar nicht verteidigen, den Fußball einerseits und andererseits logischerweise irgendwie auch schon, weil, ich meine, da hängt ja auch, haben wir ja auch mehrfach gesagt, unser Beruf dann letztlich dran. Das macht's und das lässt's auch komisch bleiben, aber jetzt 20 Minuten furchtbare Dinge, die wir besprechen mussten.
Ja, also nur ein Satz noch, also ich finde natürlich auch, dass das für Steve Bruce ist natürlich, glaube ich, eine Katastrophenwoche gewesen. Also das, was der alles zu managen hatte, er meinte, er sei mehr Arzt gewesen als Fußballer, als Fußballtrainer. Das ist natürlich schon mal komplett wahnsinnig, aber ich glaube, das Gute für die Liga ist, in Anführungszeichen, ja, für die Offiziellen. Die Spiele kommen jetzt so Schlag auf Schlag, dass gar keiner mal richtig eine Woche Zeit hat, drüber nachzudenken. Newcastle spielt übermorgen, glaube ich, wieder.
Ja, aber
und dementsprechend ist das Thema eigentlich wird totgeschrieben.
Ja, nein, und das ist aber letzter Punkt. Jetzt stell dir mal vor, eben, das ist ja, müssen wir ja nicht weiter ausführen. Das kann ja sich dann jeder und jede auch so denken, wie es ist. Wenn die sich jetzt so schnell treffen und so viel rumreisen und so,
ja, weiter, genau,
dann ist natürlich die Infektionskette auch wahnsinnig schnell. Also,
ne? Ja, so. aber es wird einfach vergessen, weil sie am Mittwoch schon wieder spielen.
Ja, das ist,
glaube ich,
das ist komisch, auf alle Fälle. Jetzt lass uns aber wirklich das Thema Corona und so wieder verlassen, weil das haben wir alle schon genügend in dieser Zeit und achten hoffentlich alle darauf, so wie man darauf achten sollte, dass wir nicht Teil des Problems sind, sondern Teil der Lösung. Die Champions League und Europa League haben ausgelost und logischerweise interessieren uns da in allererster Linie die englischen Vereine. Und soweit gibt es eigentlich ja wenig zu vermelden, was überraschend war jetzt bis dato in den absolvierten Gruppenphasen jeweils. Die Partien heißen in der Champions League, da fange ich jetzt einfach mal an, Mönchengladbach gegen Manchester City, Leipzig gegen Liverpool und dann haben wir noch der
Atletico gegen Chelsea.
Dritte im Bunde ist Atletico gegen Chelsea. Der vierte im Bunde ist ja Manchester United und sind ja bekanntlich nicht in der Lage gewesen, einen Punkt aus den letzten beiden Spielen zu holen. Gibt es eine Partie, wo du sagst, die Engländer hätten große Probleme weiterzukommen?
Also ich sehe bei allen Möglichkeiten, ehrlich gesagt, weil Leipzig ist eine Mannschaft, die Liverpool nicht liegt, ehrlich gesagt, also dieses Bissige und Draufgehen und da bin ich mal gespannt, wie auch gerade mit dieser dezimierten Defensive, wenn die dann rausspielen müssen, Liverpool aber früh gepresst wird, früh draufgegangen wird von Leipzig, da sehe ich Probleme. Also nicht, dass das Liverpool ist der Favorit, absolut, aber da sehe ich schon eine Lücke, in die Leipzig rein kann. Bei Chelsea, also die sind alles andere aber nicht abgezockt, und Atletico ist genau das. Ich glaube, da entscheidet die Tagesform. Und bei Gladbach gegen Manchester City ist die große, ich glaube, da ist City eine Nummer zu groß. Würde ich mir fast, aber auch, die sind ja auch nicht so stabil, dass man sagen kann, Gladbach hat gar keine Chance. Und wenn sie so spielen wie gegen Real und gegen Inter und gegen Donetsk, dann kann es auch was werden. Also, insofern, ich sehe bei allen Mannschaften Potenzial, dass sie geärgert werden. Sagen wir mal so.
Geht mir auch so, muss ich auch nicht viel dazufügen. Also in Liverpool und City glaube ich schon an, also bei Chelsea würde ich ehrlich gesagt mit Atletico gehen, wobei die haben jetzt auch gestern gegen Real wieder gezeigt, dass es doch noch nicht so ist, wie man gedacht hat, dass es ist. Sie ist ja schon eigentlich mit das stärkste Atletico seit einiger Zeit. Grundsätzlich aber, ja, das kann man auch nochmal sagen, alle englischen Mannschaften haben ihre Champions League Pflichten soweit erfüllt, mit eben dieser einen Ausnahme Manchester United, aber wohlgemerkt auch in einer sehr schwierigen Gruppe, in der sie sich am Ende selber versaut haben, weil hättest du gegen Başakşehir hier einmal gepunktet und das war wirklich mehr als, war ein absolutes Trauerspiel, dann wäre es möglich gewesen. Und ich habe vorher nochmal im Seminar mit die angehenden Journalistinnen und Journalisten das Spiel das hatte ich bis dato gar nicht gesehen, gegen Leipzig gesehen. Das war schon erstaunlich, wie die ersten 30 Minuten United. Und der Blick von Ole Gunnar Solskjaer ist unbezahlbar nach dem zweiten Gegentor, weil er über, das ist ja wirklich erstaunlich, keine Ahnung hatte, was da auf ihn zukommt. Das ist so geil. Aber
du musst doch sagen, oh, der feine Herr ist Unidozent. Oh, das muss ich schon noch einbauen. Ist ja klar. Also diese Selbstbeweihräucherung, die hast du dir verdient.
Ja, das mache ich dann schon noch bei Instagram mit einem fernen Blick und muss dann noch irgendein Zitat finden von jemandem, der sagt, dass man alles weitergeben muss.
Ja, absolut. Klar, ist logisch. Du machst es ja auch nur für die Kinder.
Genau, für die Zukunft. Und dann haben wir natürlich auch noch die Europa League. Da sind dann jetzt logischerweise mehrere Vertreter aus England drin. Wir legen mal los mit dem berühmten Wolfsburger gegen Tottenham. Also der Wolfsburger AC aus Österreich gegen Tottenham Hotspur. Die haben schon ein paar lustige Lose mit Marine im FA Cup und jetzt Wolfsburger in der Europa League. Das ist schon witzig. Grundsätzlich die Spielweise, glaube ich, haben sie jetzt schon geschnallt mit LASK als Beispiel. Klare Sache, wahrscheinlich.
Ja, ich glaube schon. Also das müsste für Tottenham machbar sein, ja.
WAC hat mir schon eigentlich immer ganz gut imponiert, aber das ist natürlich individuell eine Geschichte. Da muss Tottenham locker durch. Und dann wird's zweimal knackig für Manchester und für Arsenal vor allen Dingen. United hat gerade eine der Überraschungsmannschaften in Spanien gezogen. Real Sociedad San Sebastian. Da sehe ich mehr als nur Potenzial, dass das völlig schief geht.
Ja, weißt du besser als ich, weil du hast Real Sociedad öfter gesehen als ich. Die Frage, die aber José Mourinho in den Raum geworfen hat, er sagt, eine Mannschaft, die in der Champions League ausgeschieden ist, ist eigentlich eine Frechheit, dass die dann quasi in der Europa League wieder eingegliedert wird. Das heißt, du bist ausgeschieden aus einem Wettbewerb, dann bist du raus. Und warum man dann in die Europa League kann, ist das jetzt einfach nur Mourinho basht gegen seinen alten Club oder ist das, Mourinho ist ehrlicher, als man ihm es zutraut?
Da komme ich noch nicht dahinter. Also das habe ich, die Aussage habe ich tatsächlich nicht gerafft, weil einerseits spielt er natürlich mit Tottenham und hätte ganz gerne wahrscheinlich keinen Kontrahenten wie United. So plump nachtreten, ich glaube, da wäre Besseres drin gewesen nach so einer Champions-League-Kampagne, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ja, aber das ist einfach wirklich, ich muss sagen, ich erlebe ihn momentan so ehrlich wie selten zuvor. Also das sind schon Dinger, die teilweise auch mal, ja, natürlich Vereinsinteresse manchmal so 20% drin haben, aber oftmals ist es wirklich auch, glaube ich, Meinung, die er einfach vertritt. Trotzdem, also ein bisschen nachtreten ist bei Mourinho, glaube ich, also sagen wir so,
er
neckt ganz gerne.
Das schon, ja. Dann hätte ich, glaube ich, einen frontaleren Angriff erwartet, so im Sinne von, übrigens, mit mir waren die auch nicht beschissener als jetzt mit Solskjaer, so irgendwie. Und andererseits, glaube ich, und das ist halt tatsächlich dann in ihm drin, dass er halt ungerne als Verlierer irgendwo hingeht.
So, ja, das schon.
Das, glaube ich, würde ihm wirklich stinken, also das wäre nicht sein Ding.
Ja, jetzt kommt Jinjik.
Und jetzt kommt er, vorher noch Arsenal, weil es gerade noch passt, gegen Benfica Lissabon. Das ist in der aktuellen Verfassung Arsenals. Also klar, bis dahin vergeht noch einiges. Es ist ja, glaube ich, im Februar, wenn es dann weitergeht. Aber also das ist nicht gewonnen.
Nee, also das ist alles andere ist gewonnen. Also das ist da gibt's wirklich Potenzial zu ärgern. Die Zuschauer können sich optisch schon mal darauf einstellen, die Stadien sehen ja 1:1 gleich aus. Sind ja, glaube ich, auch von gleichen Architekten gebaut und erstellt quasi auf dem Reißbrett. Also ja, fußballerisch wird es, ich bin gespannt. Also Benfica hat alles, um Arsenal richtig schlecht aussehen zu lassen.
Und Arsenal, gut, das muss man auch sagen, haben die Europa League jetzt zuletzt schon gut bestritten, ernst genommen. Absolut. Und weiter. Und
als einziges Team in allen europäischen Wettbewerben 100% Siegquote.
Muss ja, man sich auch mal überlegen. Also auch diese Saison, also schon auch. Ich meine, auch die letzten Jahre haben wir das, gut, jetzt vielleicht ganz letzte Saison jetzt
ja, aber unbedingt
im Vorjahr im Finale und so weiter und so weiter. Also da habe ich schon Zutrauen und dann wird natürlich das wird ein fieses Unterfangen für Leicester City gegen Slavia Prag. Ein Team, das wir lieb gewonnen haben in dieser Saison.
Ja, das wir lieben. Ja, das Lustige ist, dass ich hatte sie in der Champions League Qualifikation und war da irgendwie vom Trainer ganz angetan, der so als tschechischer Jürgen Klopp bezeichnet wird. Und dann hattest du sie, glaube ich, jetzt ein paar Mal
in der Europa League, gegen
Leverkusen ein paar Mal. Und deswegen sind wir jetzt so ein bisschen im Thema und finden die ganz cool, weil den kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist so einer der aufstrebenden Trainer Europas und echt ein cooler Typ. Da wird gut gearbeitet, trotzdem muss Leicester das machen.
Ja, also gegen Leverkusen im Rückspiel hat man dann schon auch die Limits Slavias klar gesehen, aber es ist eine interessante Mannschaft. Und Slavia, also kurz zur Erklärung, gibt einen tschechischen Journalistenkollegen, der wirklich total lieb ist, der uns jeweils immer gebrieft hat zu Slavia, und ich habe auch Slovan Liberec gemacht, und der gibt sich große Mühe, gutes Deutsch zu sprechen, und schickt mir auch immer ganz stolz seine Texte, die er auf Deutsch schreibt. Die sind so ein bisschen nicht deutsch geschrieben, aber ist total nett. Und deswegen. Und
die rollen das L so lustig, dass wir das auch so von Slavia. Also, der war coole Aussprache.
Das ist schon. Und das Team ist ein spannendes Team, und ich meine, das verschließt sich dann später auch nochmal in Kreis. Wir können mal sehen, wie wir das alles hier konzipieren. Suchek und Sofal, die sind ja auch von Slavia gekommen zu West Ham. Und da gibt es wieder zwei, drei Talente, die auch wohl wieder bei West Ham auf dem Radar stehen sollen, aber auch in anderen Teams in England gefragt sein könnten. Und Jindrik Trpišovský selber ist auch nicht ganz unheiß bei manchem Vereinen, wie man wohl so lesen kann. Also kurzum, Leicester muss es schaffen. Ich glaube, zwei sehen wir auf jeden Fall in der Runde der letzten 16 dann. Und bei zweien oder wenigstens bei einem habe ich eigentlich großes Stolperpotenzial in der Europa League festzustellen. Und bei United wundert mich eh dann gar nichts mehr. daher. Dann streiche ich das auch mal von unserer Liste, und dann kommen wir langsam aber sicher in die Aktualität und müssen auch da, das wird kein Arsenal-Podcast, keine Angst, aber wenn wir schon dabei sind, gegen Burnley verlieren, stellen sich einige schon die Frage, wird's eng um Arteta?
Ich habe es ja gestern gemacht. Ich habe irgendwie eine sehr traurige Statistik mit Arsenal. Immer wenn ich die kommentiere, dann wird es irgendwie wild und sie verlieren. Tut mir leid, liebe Arsenal-Fans. Das sind ja einige, die uns zuhören. Ja, also es war die beste erste Hälfte und die besten 60 Minuten, glaube ich, von Arsenal in dieser Saison. In der Premier League wahrscheinlich, oder seit Ewigkeiten gefühlt. Machen die Chancen nicht. Das große Problem, nur zwei Tore in den letzten 7 Spielen, glaube ich. Dazu, wir haben es ja letztes Mal schon diesen Fakt gesagt, seit Oktober mehr falsche Einwürfe als Tore. Ich glaube, 5 falsche Einwürfe und 4 Tore, also das ist Wahnsinn. Sie treffen momentan nicht, das ist das große Problem. Lacazette und so, dann kommt Granit Xhaka mit der roten Karte, die natürlich alles umwirft, und dann auch noch Eigentor Aubameyang. Dann kam halt irgendwie alles zusammen. Burnley war wirklich ordentlich verteidigt, jetzt aber auch nicht wahnsinnig verteidigt. Die haben viel mehr Lücken gelassen als zuletzt andere Gegner. Also da wäre was drin gewesen für Arsenal. Dieses Spiel müssen sie in 10 von 10 Fällen gewinnen. Und wenn Granit Xhaka nicht Granit Xhaka ist, dann gewinnen sie das Spiel auch. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Aber auf die Frage zu antworten, Mikel Arteta, ich habe mit vielen Journalisten telefoniert, wenn zwei schon viele sind, dann viel Spaß, aber immerhin. Von The Athletic aus England kann ich nur empfehlen. Für die das wollen, ein Abo dazu machen, echt super, lohnt sich immer. Die meinten beide eigentlich, dass Arteta sei sicher im Sattel. Der Verein liebt ihn, jeder frisst ihm aus der Hand, weil jeder weiß, er ist derjenige eigentlich. Das Problem ist halt nur, dass die Fans jetzt langsam unruhig werden, und dieses Spiel müsste gewonnen werden. Sie haben es nicht gewonnen. Und jetzt, ich habe gestern einen Rant gesehen, irgendwie bei Arsenal Fan TV, die man auch nicht immer vollnehmen darf, ganz im Gegenteil, aber die Richtung geht dahin, da sind ein paar Leute unterwegs, die jetzt natürlich Stimmung gegen Arteta machen.
Also das Zitat von Thierry Henry gelesen, also es ist ein Drittzitat von Patrice Evra, zitiert, dass Henry den Fernseher ausgeschaltet hat, als er Granit Xhaka als Kapitän Arsenals gesehen hat. Ich kann nicht zusehen, wie Xhaka mein Team anführt. Eigentlich auch ganz witzig.
Ja, aber da muss man es auch sagen. Also Xhaka hat ein super schwaches North London Derby gespielt. Ich habe mit der Dame telefoniert, und die meinte sofort, no way he's gonna play Xhaka today. Und dann habe ich gesagt, die Aufstellung ist da, Xhaka spielt. What? What? Not Xhaka? Impossible. Also das war schon irgendwie eine Frage. Und er hat eigentlich ordentlich gespielt, war sehr bemüht, und das ist ja eigentlich immer sein Ding. Das ist das große Problem. Ein Blackout hat pro 90 Minuten, und diesmal war es halt so groß, dieses Blackout, also der Mannschaft komplett. Ich habe es gestern gesagt, dieses doofe Wort, ich hasse es, weil es einfach schon so scheiße klingt. Bärendienst, aber es ist genau das. Es ist genau das. Also du hilfst deiner Mannschaft überhaupt nicht, und du musst einfach wissen, also ganz ehrlich, wenn du 2020 noch nicht erkannt hast, dass in einem Stadion Kameras sind und nicht nur eine, sondern mittlerweile die auch eingesetzt wird und gegen dich verwendet wird, dann hast du irgendwas nicht verstanden.
Ja, das Problem bei Xhaka, das haben wir auch immer wieder gesagt, dass das oft so eine saudumme Aktion dann ihn so determiniert in seiner ganzen Leistung. Okay, der hat jetzt gerade keine gute Form.
Aber heute war gut.
Also. Aber genau, der macht eigentlich ganz oft ein ordentliches bis gutes, manchmal sogar ein sehr gutes Spiel und dann ist ein Vollaussetzer drin. Sei es jetzt auf mentaler Ebene oder einfach nur, weil er zu spät ist oder einen taktischen Kollaps verursacht. Und dann denkst du dir am Ende, der ist nicht spielbar. Und ja. Das ist so schade. Aber gut, das werden wir nicht mehr ändern bei Granit Xhaka. Langsam gebe ich diesbezüglich ehrlicherweise die Hoffnung auf, weil der ist jetzt auch schon in einem gewissen Alter. Ansonsten lass uns einmal kurz, weil wir sind ja auch schon etwas fortgeschritten in der Zeit, den Spieltag einmal durchpflügen, ob es noch Dinge gibt oder gab, die wir zu besprechen haben. Also ich denke natürlich vor allen Dingen an die Tabellenspitze.
Ja, City auf Manchester Derby 0-0. Ich glaube, da muss man jetzt nicht so mega viel sagen. Für City ist es ein verlorener Punkt oder ein verlorenes Spiel, weil United hätten sie schlagen müssen. United, muss man halt sagen, ja, so wie es halt so oft versucht haben, halt einfach irgendwie versucht dort zu kontern, war verhältnismäßig ausgeglichen. Also ich habe es mir jetzt schlimmer erwartet. Ich dachte wirklich, United stellt sich nur hinten rein. Aber sie hat mehr Torschüsse sogar als City. City trotzdem mehr vom Ball, wie sie es eigentlich in 99,9% der Fällen haben. Ich glaube, es gab nur 3 Spiele unter Pep oder sowas, in denen der Gegner mehr Ballbesitz hatte und die waren gegen Liverpool jeweils. Also da muss man klar sagen, City macht das Spiel, aber sie treffen es momentan das Tor einfach nicht. Das ist ein großes Problem. Und ja, so hat jetzt einfach halt United einen Punkt geholt. Im Endeffekt muss ich sagen, für United echt überraschend. Aber das muss man schon sagen, United ist in den großen Spielen in dieser Saison weit wie mehr immer da als in diesen Mistspielen.
Das ist ja das Problem, dass das die Wahrheit ganz oft einfach überschminkt, weil sie in den großen Spielen gegen größere Mannschaften mit so einem Leichtrisikosystem eigentlich okay ausschauen und dann in den Phasen, wo wir sie bräuchten, null Plan erkennbar ist, aber.
Ja, und dann geht's ja weiter. Also, Leicester ist so der große Gewinner, in Anführungszeichen, wenn man das möchte, in der Tabelle, weil die sind jetzt auf Rang 3 wieder gehüpft. Aber Chelsea verliert gegen Everton, wo eigentlich keiner mehr bei Everton irgendwie das Gefühl hat, dass noch irgendwas drin wäre, die wären schon wieder weg von da oben, aber okay. Tottenham geht in Führung gegen Crystal Palace und lässt sich die Führung noch nehmen und im Endeffekt spielen sie nur unentschieden. Also, hätte ich auch nicht erwartet, das wird ein typisches Tottenham, aber in der zweiten Hälfte nur noch Crystal Palace gespielt. Ich habe noch nie Crystal Palace so drückend gesehen, weil die eigentlich eher so ein Verwalterteam sind und sehr unemotional, also eher quasi emotionslosen Fußball spielen. Ganz im Gegenteil. Ja, und dann Liverpool gegen Fulham. Also auch da Fulham lang geführt. Und wenn dieses dämliche Handspiel nicht gewesen wäre, kurz vor Schluss, dann hätten sie wahrscheinlich sogar einen Dreier mitgenommen. Also das ist schon Wahnsinn, dass diese Mannschaften da oben stolpern. Und wir dachten eigentlich schon, das war doch irgendwie jetzt mal so ein Satz, jetzt ist dieser Stolpern langsam aber sicher vorbei. An einem Spieltag gleich 3.
Ja, es ist immer noch erstaunlich. Und das kannst du jetzt das haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, guck dir mal die ganzen Top liegen an, das ist, die haben alle ihre Probleme. Erstaunlicherweise, 5 Wechsel, Stichwort und so, die haben alle ihre Probleme und
morgen geht's weiter.
Das ist vielleicht, ja genau, das ist eigentlich Wahnsinn.
Wolverhampton gegen Chelsea und City gegen West Brom, mit mir übrigens.
Ja gut, dann gehen die schlechten Nachrichten einfach direkt weiter, Dicker, was ist das für ein Moderator?
Dicker.
Und dann gibt es noch Teams, die sich oben festsetzen, die man da jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Über Southampton haben wir schon vor einigen Wochen ein paar Takte verloren. Das ist ja logischerweise dann jetzt auch nicht mehr so hyperinteressant. Da hat sich jetzt auch gar nicht so richtig viel verändert. Aber, und das, also im Leben hätte ich das nicht geglaubt. Absolut nicht. Dass West Ham United nicht nur nichts mit dem Abstieg zu tun hat, sondern im Moment sogar in der Champions League Konversation wäre. Also das mache ich jetzt mal ein fettes wäre, weil, aber Wahnsinn. Wieso?
Also die Statistiken sind ja echt krass, also muss man echt mal sagen. 20 Punkte aus 12 Spielen, das ist schon wirklich Wahnsinn. Also sie haben nur einmal, sehe ich gerade, diese 20-Punkte-Marke früher erreicht und das war 15-16. Also das ist eine herausragende Saison. Man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass es so ist, bei West Ham irgendwie, weil die sind so schwimmend unterm Radar. Aber vielleicht ist genau das Positive daran, dass sie einfach machen können. Man muss ja schon sagen, sie haben sich schon gut verstärkt. Mit Benrahma jemanden noch dazu bekommen, später zu bekommen, der jetzt, ich sehe das jetzt wöchentlich bei Instagram, mit irgendwelchen Highlight-Reels schon um sich geht, der da irgendwie einen nach dem anderen aussteigen lässt. Also der funktioniert. Und wenn man sich's überlegt, sie haben eigentlich nur zwei Spiele seit dem dritten Spieltag verloren. Und das war gegen Liverpool, das war gegen Manchester United. Gegen die kannst du verlieren. Wenn man die ersten beiden Spiele mal wegrechnet, die irgendwie, ja gut, kam schwierig rein. Wenn man die mal rausrechnet, dann ist das ein überragender Start eigentlich. Und davon war ein Spiel gegen Arsenal. Ja, kannst du auch mal verlieren. Theoretisch, momentan ist nicht unbedingt, aber zu dem Zeitpunkt war Arsenal noch richtig heiß. Muss man ihn lassen. Es ist jetzt immer mit einem Punkt, mit einem Tor Vorsprung, aber immerhin. Also sie haben 1-0, 1-0, 2-1, 2-1, die letzten vier Siege, aber immerhin. Also die Mannschaft mausert sich da oben ran und sie macht eben genau das, was ich eben gerade bei United auch angesprochen habe. Sie gewinnen gegen Teams, gegen die sie gewinnen müssen. Fulham, Sheffield, Aston Villa, Leeds. Das sind Mannschaften, wenn du was holen willst oder wenn du irgendwie oben angreifen willst, musst du gegen diese Mannschaften gewinnen, dann musst du die hinter dir lassen und das tun sie. Also insofern Respekt, das muss man wirklich mal sagen.
Das Erstaunliche daran ist, dass sich nichts verändert hat bei West Ham. Ja. Gar nichts. Also was die Spielanlage betrifft und so weiter, ist es genau dasselbe Stiefel wie letzte Saison. Und da war ich jetzt nicht besonders wohlwollend David Moyes gegenüber. Und es würde jetzt wenig wundern, so richtig hat er mich jetzt immer noch nicht gefangen. Aber was total unterschiedlich ist, also die Spielweise ist die gleiche. Und ich meine, das haben wir ja auch schon mehrfach rausgestellt. Das ist ein ziemlich großes Team. Und das ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr. Also wenigstens dabei ist mitgedacht worden. Moyes spielt ja gerne und viel mit Flanken und logischerweise dann auch entsprechend mit Standardsituationen. Die sind dermaßen standardstark dieses Jahr, dass gar nicht mehr feierlich ist. Und was besser geworden ist, also das war ja wirklich ein Team der einfach Flanker. Also einfach mal so, wenn du nichts weißt, dann flank halt. Und ja, totaler Blödsinn, weil es nie was gebracht hat. Aber die kommen immer noch nicht elitär, aber gut. Und dann kriegst du halt Abschlusssituationen und reißt ganz oft einfach Spiele billig mit einem Tor auf deine Seite. Und das muss man ihnen lassen. Da haben sie wirklich, wirklich, wirklich zugelegt.
Ja, vor allem, also die große Problemposition war, ich habe vor der Saison diese ganzen Vorberichte alle durchgelesen und machen das jetzt auch schon ein paar Jahre, wir wissen ja ungefähr, wo ist die Lücke. Die Lücke war die Rechtsverteidigerposition. Fredericks ist für mich einfach ein reiner Athlet, mehr nicht. Dann haben sie mit Ben Johnson mal versucht, sie haben es mit Gakia versucht zum Beispiel, haben alles nicht so funktioniert. Im Endeffekt hast du jetzt mit Zufall jemanden, der macht das überragend. Der
Zufall,
ist
bitte.
Zufall. Das ist jemand, der das einfach ordentlich macht, der sich nicht verarschen lässt und der einfach ganz top stabil das runterspielt. Du hast mit Suchek jemanden im Mittelfeld, der wahrscheinlich bei jedem Premier League Team sofort helfen könnte. Nicht jeder würde sich für ihn entscheiden, weil sie glauben andere Wege zu haben, aber er würde jedem Team helfen. Fußballerisch überdurchschnittlich, Einsatz super, einer der Top-Tackler der Liga, einer wahrscheinlich der beste Kopfballspieler der Liga, groß, trotzdem beweglich, also absolut unterm Radar, wirklich einer der unterbewertetsten Spieler der Liga. Du hast mit Declan Rice jemanden, der ist Elite im Mittelfeld. Du hast in der Abwehr Probleme gehabt mit Issa Diop. Dann sagst du einfach, okay, das ist zwar ein großer Name, der hat funktioniert, den nehmen wir raus, wir lassen Balbuena wieder spielen. Da denken sich alle, hä? Der ist doch absolut Max Mustermann und nicht mehr, aber der macht das ordentlich. Ja, und du hast vorne jetzt halt mit Bowen jemanden, der die Linie rauf und runter geht, der hinten arbeitet, der dir etwas gibt im Mittelfeld. Du hast mit Benrahma jemanden, der ist kreativ, der schafft etwas, der tut etwas. Fornals auf links ist nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Aber der macht es halt ordentlich zumindest mal. Aber ich sehe den jetzt einfach nicht als Außenspieler. Aber fußballerisch ist der ja auch richtig gut. Ich finde es nur nicht die beste Position für ihn. Und du hast vorne mit Allaire jemanden, der halt Michael Antonio ersetzen muss. Der ja eigentlich, muss man sagen, in der Form seines Lebens war davor. Also insgesamt ist das eine ordentliche Mannschaft. Weit, weit, weit drüber über dem, was wir eigentlich alle erwartet hätten. Und es ist endlich mal Ruhe eingekehrt. Es ist endlich mal kein Selbstzerfleischen, sondern jeder Einzelne arbeitet und dann geht's voran. Ganz so einfach ist es.
Das kommt schon noch, dieses Selbstzerfleischen. Glaube keine ich auch. Angst. Nee, aber es ist ja genau so. Also die Namen, die du jetzt ja genannt hast, das ist ja, das Thema hat sich im Wesentlichen jetzt nicht geändert. Also Benrahma schön und gut, aber ansonsten ist ja das Team im weitestgehend im Kern so zusammen gewesen seit einiger Zeit. Und das muss ja so sein, dass einige nochmal wieder hochgekommen sind, die man jetzt nicht mehr hatte. Also beispielsweise Balbuena oder auch Bonner, der jetzt das Siegtor geköpft hat, ja, und der war ja raus. Und Lanzini ist wieder dazugekommen, der ja mit Kreuzbandriss eine Ewigkeit gefehlt hat. Und die kommen alle langsam wieder ran. Und dann hast du, das haben wir ja immer schon gesagt, was die Einzelspieler betrifft, einen sehr ordentlichen Kader zusammengestellt. Jede Absicht für sich ist mir total klar. Nur es hat nie zusammengewirkt. Und ehrlicherweise, da tue ich ihm jetzt sicherlich Unrecht, habe ich immer noch das Gefühl, dass es immer noch ziemlich zufällig ist, dass das
Zufall?
Ist Zufall, nämlich, dass es absoluter Wladimir Zufall ist, dass das so funktioniert, wie es funktioniert. Aber hey, und das scheint ja jetzt der Punkt zu sein. David Moyes war ja dann stark als Trainer und er war eigentlich nur in einer Station stark oder bei einer Station stark, wenn alle seinem Fußball gefolgt sind. Ob das jetzt richtig war oder falsch war, ist ja wurscht, aber sie sind ihm gefolgt. Und das tun sie jetzt offenbar gerade wieder, ohne große Widerrede. Und das muss man ihm lassen. Suchek, Rice ist einfach super. Rice macht gerade nochmal, also vielleicht hat er auch zwischendrin einfach einen Schritt zurück gemacht, aber ich finde, dass der gerade nochmal einen ganz fetten Schritt gemacht hat. Auch nochmal im Vergleich zur Nationalmannschaft zum Beispiel, wie der gerade spielt und 100% auch vom Schutz von Suchek einfach brutal profitiert, weil er auch mit dem Ball viel, viel besser geworden ist. Und trotzdem, glaube ich, kommt auch diese Situation bei den Größeren, kommt West Ham ganz gelegen und dann fallen halt manchmal Dinge oder der Plan, wenn er aufgeht, dann glaubst du vielleicht eher an den Plan, den der Trainer dir gibt und dann schlägst du halt die Flanke aus Überzeugung und nicht mehr einfach nur, weil du musst und so kommt da irgendwie gerade eins zum anderen.
Ja, ich hab sie ja auch schon kommentiert in dieser Saison und eine Statistik ist mir im Kopf geblieben, die haben irgendwie, glaube ich, 2 Spiele, seit Moyes da ist, mehr Ballbesitz gehabt als der Gegner, ich glaube mittlerweile müsste es 3 sein oder sowas und sie haben diese Spiele verloren. Das heißt, immer dann, wenn der Gegner mehr Ballbesitz hat, dann fühlen sie sich wohl. Und das Lustige ist, dass im Spiel gegen Leeds hat man es gesehen. Leeds hat 64% Ballbesitz gehabt. Trotzdem hat West Ham 6-mal öfter aufs Tor geschossen als Leeds. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, sie kriegen es irgendwie hin, aus wenig Ballbesitz daraus ihr Spiel zu kreieren. Sie brauchen nicht viel, aber dann, wenn sie den Ball haben, machen sie stringent. Oftmals, wie du richtig sagst, über Flanken oder eben auch über Standards oder mal eine Einzelaktion, die über einen schnellen Konter funktioniert. Und das ist eben genau das Spiel. Lass den Gegner dich verausgaben und sei dann da, wenn du den Ball hast, diese wenigen Situationen, dieses Drittel des Spiels, wo du den Ball hast, das mach richtig gut und kreativ und wirklich auch dann sehr konzentriert. Und das scheint zu funktionieren. Es ist sehr, sehr einfach. In der Wahrscheinlichkeitsrechnung würde ich sagen, ich glaube nicht, dass das langfristig aufgeht, wenn du dich nur darauf versteifst, aber insgesamt ist es momentan absolut ertragsträchtig. Respekt.
Ja, muss man so sagen. Und dann haben sie auch verdient, dass wir uns mal etwas einhelliger mit ihnen beschäftigen. Und das haben wir jetzt getan. Nichtsdestotrotz, das muss man dann auch nochmal klären, traust du ihnen, in welcher Couleur auch immer, einen Europapokal zu?
Ich glaube nicht, aber nicht jetzt unbedingt, das liegt jetzt nicht unbedingt an Ihnen, sondern es liegt eher daran, dass ich sage, in der Premier League sind einfach zu viele Teams, die dann irgendwann sich besser einpegeln werden. Ich glaube, wenn man jetzt sieht mit diesem starken Everton die Saison, ja, die auch wackeln, aber ich glaube, die werden sich auch stabilisieren mit diesen Mannschaften. Ich glaube, das ist Leicester, ist, also wir haben ja Top, Big Six haben wir momentan ja nicht, wir haben eine Big Five, wenn man ehrlich ist, City wird da noch reinrutschen. Dann hast du im Endeffekt mit Leicester jemanden dran, mit Everton jemand dran, die da momentan sind. Du hast Southampton, die da oben reinrutschen können. Also insofern, United ist noch im Hintertreffen, City ist noch im Hintertreffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich da oben halten. Also ich muss sagen, ein einstiegiger Tabellenplatz wäre schon, aber das würden die sofort unterschreiben. Sofort.
Ja, das da gehe ich auch von, und ehrlich zu sein, keine Ahnung, wir haben ja noch nie einen Vergleich gehabt, aber ich meine, von unten müssen ja die Manchester Clubs noch ranschieben, die Wolves müssen was machen. Eigentlich auch Everton habe ich drüber. Das wäre schon eine wirklich krasse Überraschung, wenn das so weitergehen kann. Und irgendwie, da bin ich auch immer so im Zwiespalt. Ja, natürlich ist es gut, wenn die erfolgreich sind, aber ich glaube einfach nicht dran, dass das nicht mal der mittelfristige Weg für West Ham ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Besitzer mit Moyes auch nur gehen, weil es halt jetzt weil ihnen nichts anderes eingefallen ist. Und manchmal ist es dann, glaube ich, besser, wenn es richtig kracht, sozusagen, und man dann die richtige Richtung geht, weil die Spieler sind eigentlich zu talentiert für das, was da ist. Irgendwie und irgendwie auch nicht. Aber also das wird sich noch ins Zweistellige nivellieren. Das muss eigentlich so sein.
Wladimir Zofal.
Und dann sind wir auch fast schon durch für heute. Ich bin jetzt gerade noch dabei, weil wir viel schneller durchgekommen sind, als ich mir das gedacht hätte mit den Themen, die wir uns vorgenommen haben. Und guck mal dazu bei YouTube unter den Kommentaren. Das ist immer so eine ganz nette Geschichte.
Ich wurde schon so oft angeschrieben, dass das der absolute Bringer ist.
Das Problem ist, dass niemand dich beschimpft. Ich schaue gerade beim Spiel Arsenal gegen Burnley von gestern, also vom Sonntag, wir nehmen am Montag auf, und niemand beschimpft dich. Und das ist ziemlich langweilig. Also es sind natürlich trotzdem ein paar sehr qualifizierte Kommentare dabei, aber mir wäre es natürlich lieber, wenn dir jetzt jemand das ist irgendwie auch ein geiler Kommentar. Champions League und Championship ist für Arsenal eben leicht zu verwechseln. Was haben wir denn noch? Also natürlich, logischerweise kannst du dir vorstellen, dass
Tja, ohne Özil läuft. Tja, ohne Özil läuft bei euch.
Da schieße ich ja mehr Tore, wenn ich auf dem Klo Urinal London spiele.
Ja.
Okay. Also, das ist so schlecht einfach nur. Die sollen Dennis Bergkamp einstellen. Ja, das wäre clever. Das Team ist eine Riesenkrise. Also ist immer dann, man merkt immer dann, dass das total qualifiziert ist, wenn Krise richtig geschrieben ist, nämlich mit IE. Sehr schönes Tor von Ober, eiskalt verwandelt.
Oh, ich krieg sogar ein Lob, aber das lese ich jetzt nicht mehr, weil da werden andere Kommentatoren diffamiert. Das lassen wir lieber bleiben. Sowas muss nicht sein.
Das alles in allem ist echt enttäuschend.
Arteta ist wirklich Guardiola auf Wish bestellt und Arsenal einfach Schrott. Okay, bravo Burnley. Karma, wieso denn Karma eigentlich? Also Xhaka wahrscheinlich. Xhakas Mutter, mein Sohn hat nicht kriminell. Das wurde mir auch erklärt, das ist scheinbar irgendein YouTube-Gag von weil wir doch letzte Woche nicht wussten, was das war. Das muss scheinbar irgendwie so ein Gag sein von irgendeinem viral gegangenen Clan-Mitglied. Mein Sohn hat nicht kriminell.
Auch ganz wichtig, ohne Punkt und Komma logisch, deswegen lese ich es auch genauso vor. Özil holt mehr Siege in Fortnite als Arsenal in PL. Ich gönn dem nichts lassen, Mesut weg vom Kader, kommen davon, AMK. Da sieht man mal wieder, was für ein Dreckssport Fußball ist. Sich selbst feiern, wenn der Gegner ein Eigentor schießt. Noch peinlicher geht's nicht. Das ist so ein Quatsch.
Ja gut, also ich meine, also hä? Ah, da, das ist auch gut. Ich frage mich mittlerweile, warum Leute bei Transfervideos sagen, mehrere Topclubs sind an interessiert, darunter Arsenal. Arsenel. Arsenal London. Er kennt sie nicht.
Also das ist nicht mehr mein YouTube, weil jemand schreibt drunter, Xhaka ist so ein Esel. Also wo sind denn die Kraftausdrücke?
Werden die jetzt gelöscht, ja, nee, oder?
Das niemals. Das ist ja
schwer. Also ich muss sagen, das ist verhältnismäßig schon wieder qualifiziert. Muss man echt sagen. Also das ist verhältnismäßig wirklich qualifiziert.
Ich schaue jetzt nochmal, also irgendjemand muss dich ja jetzt hier beschimpfen.
Nee, ich schreibe einer, ich bin gut.
Sehr witzlos.
Ich lasse auch nichts anderes zu, ehrlich gesagt. Schönes Eigentor. Özil chillt zu Hause mit 400.000. Es ist halt so geil. Er hat nur seine Meinung gesagt, wie Griezmann bei Barca damals auch. Also ganz sicher nicht.
Also das ist auch wirklich aber traurig. Newcastle gegen West Brom sind 14 Kommentare drunter zu dem Zeitpunkt. Das ist ein Tag älter, das Spiel. Und da schreibt Invidi Ehrenmann, ich weiß keine Ahnung, ob er das ernst meint, ich verachte die Magpies sehr. M-E-K-P-E-I-S.
Ja, das
Magpies.
Ja, das ist echt.
Und da schreibt jemand drunter, okay. Also, so irgendwie, das ist alles ein bisschen wild.
Ei, ei, ei.
Tja.
Ah, ja, ich glaube, das war's.
Ja, dann ist es dieser Tag, es ist einfach, das ist traurig, muss man echt sagen.
Aber es gibt noch eine Idee, die wir hatten. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Dürft uns gerne mal schreiben, vor allem gerade, da sind wir eh schon beim Thema Patreon. Die Unterstützer natürlich besonders. Ich habe mit einem User geschrieben vorhin, der irgendwie meinte, wie wir denn auf die Themen kommen, weil eben die Frage war, warum wir manche Themen auswählen, warum wir nicht einfach mal über Mannschaft A, B, C oder D sprechen. Und da haben wir schon natürlich eine Agenda, wie wir vorgehen. Wenn euch das interessiert, ich fände es eine ganz gute Idee, gerade eben für die Unterstützer, eine Sonderfolge vielleicht mal rauszubringen. Vielleicht habt ihr da Interesse dran, so ein Making-of. Wie kommen wir auf Themen, warum machen wir was, wie sieht's vielleicht hier auch aus, was machen wir währenddessen, wie bereiten wir uns darauf vor, vielleicht interessiert euch sowas mal, wäre einfach nur eine Idee und dann sind wir eh schon beim Thema Patreon.
Ganz genau, ich sag auch nochmal vorneweg, ich hoffe, dass ich jetzt mal über die Feiertage irgendwann dazu komme, das Thema, also wird wahrscheinlich gar nicht so einfach, aber das Thema Merchandise nochmal anzugehen, das wird bis Weihnachten nichts mehr, das war jetzt einfach die letzten 6 Wochen nicht möglich, irgendwie abseits der Arbeit noch was anderes ins Auge zu fassen an Projekten. Aber nichtsdestotrotz, gerade deshalb danke an alle Patreons. Das sagen wir gerne immer wieder. Oder Patreons oder generell Patrone meint jetzt auch diejenigen logischerweise, die anderweitig uns ihre Aufmerksamkeiten zukommen lassen. Aber ihr könnt das natürlich auch eben über Patreon tun, weil gerade, dass wir das dann machen können in Zeiten, wo wir einfach brutal viel zu tun haben und einfach jede Minute kostbar ist, weil ich ansonsten ehrlicherweise lieber schlafe im Moment, um irgendwie halbwegs ausgeruht dann zur Arbeit gehen zu können.
Oder PlayStation 5 Spiele, du Geisteskranker.
Ja, gut, mein Team ist verwahrlost und sollte viel mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Scheiße.
Da muss man sich auch immer das Ganze dann aus den etwas zu aufgeblusterten Rippen schnitzen. Also kurzum, patreon.com/clickNrush, also das N wie das N, oder aber click and wie das englische and, also
mit
und, rush.com, click and rush @gmail.com. Das wäre die Adresse für PayPal. Da habe ich auch noch Rückfragen bekommen. Hoffentlich spreche ich das jetzt irgendwie verständlicher aus für euch. Ansonsten könnt ihr das natürlich jeweils auch nochmal anschauen auf unserem Twitter-Account beispielsweise. Werden wir sie ja auch nochmal da twittern. Nochmal danke an die, die es schon getan haben. Auch da, Entschuldigung, wenn ich immer noch nicht geantwortet habe. Wir begrüßen logischerweise jeden Einzelnen, jede Einzelne, auch die was gibt. Das wollen wir uns schon auch nicht nehmen lassen, werden wir auch in Zukunft uns nicht nehmen lassen, das ist einfach total krank im Moment, der Kalender, und das ist jetzt Gott sei Dank, weil Champions League und Europa League und so jetzt mal ein bisschen Pause machen wird, das etwas besser, und irgendwann werde ich mich auch mal wieder für Organisatorisches an einen Computer meiner Wahl begeben und dann wird das logischerweise passieren.
Oder Freine hat mehrere Computer.
Ja. Ja, das plugge ich jetzt alles so ganz clever.
Ja, ja. Chefreporter und so weiter und so fort.
Das ist natürlich alles sehr, ich bin halt ein echter Leader.
Ja.
Naja, und im Übrigen, Lucien Favre hatte jetzt auch keine Leader mehr. Mein Gott. Also, Patreon oder PayPal, danke an die, die es schon gemacht haben. Das hilft wirklich enorm. Das haben wir auch schon gesagt, wir verdienen da kein Geld mit, sondern wir decken einfach nur irgendwie Kosten. Das ist tatsächlich jetzt, weil die Rechnungen jetzt reinflattern, für 2021 wieder klar geworden. Deswegen vielen Dank, dass ihr helft. Das hilft wirklich sehr. Und das ist auch nochmal schön zu wissen, dass ihr das Ganze gerne rezipiert und euch das sogar noch was wert ist. Das ist einfach schön.
Genau, absolut. Kann man eigentlich nicht viel hinzufügen, außer vielen, vielen Dank. Frohe Weihnachten, bleibt gesund. Und natürlich, ja, ihr hört uns und seht uns im Fernsehen um Weihnachten herum. Ich habe, bei mir geht es jetzt los. Ich habe Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann wieder Samstag, Sonntag. Boxing Day bin ich bei Sky im Studio, kommentiere natürlich auch am Abend. Also wir sind jetzt, bei mir geht's jetzt richtig los, bei Uwe war es schon richtig heftig.
Der Weltcup steht an, ihr Weltcup steht an.
Also insofern, ihr merkt, wenn da mal, aber trotzdem, die Folgen kommen trotzdem, weil wir wollen natürlich auch euch was bieten. Und wenn ihr wollt, dann irgendwann kriegen wir schon mal hin, um Weihnachten rum vielleicht dann auch mal in einer ruhigen Minute so eine Sondersendung zu machen oder wie auch immer. Oder irgend so ein Instagram Live, mal irgendwie, ihr dürft uns gerne Vorschläge machen, was ihr denn gerne hättet, vielleicht irgendwas, es fällt uns schon was ein. Vielen, vielen Dank für alles. Frohe Weihnachten, bleibt gesund und dann hören wir uns in der Woche wieder. Also, bis bald.